Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas.
Hey ihr lieben Mamas und Papas da draußen, willkommen zu einer neuen Folge hier beim Mama Talk Podcast. Hier spricht Mella und ich freue mich so sehr, dass endlich mal wieder ein Papa mit mir hier sitzt und zwar einer von 6 Kindern. Mein Kopf raucht direkt. Ich habe ganz, ganz viele Fragen. Ich glaube, es wird heute eine mega coole, witzige, abenteuerlustige Folge. Erstmal herzlich willkommen, Freddy. Moin. Schön, dass du da bist.
Hey, danke. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
So, ich würde sagen, stell dich doch einfach mal kurz vor. Du hast auch einen mega spannenden Lebenslauf. Ich habe nur kurz die Worte zu droppen. Medienkoch, Familienplattform gegründet und ja, den Rest, glaube ich, kannst du einfach selber erzählen.
Ja, wo soll ich denn anfangen? Also, genau. Ich bin Papa von 6 Kindern mit einer wundervollen Frau. Wir wohnen im Norden Deutschlands, nämlich in der Nähe von Hamburg. Und aufgrund dieser 6 Kinder habe ich vor 2 Jahren mit einem Freund mal darüber gesprochen, dass wir doch so schlecht vorbereitet sind, was die Geburt angeht, was das Wochenbett angeht, was überhaupt die ganze Schwangerschaft angeht. Und Piers, ein guter Freund von mir, kam auf die Idee, mal dazu vielleicht einen Film zu drehen, weil auch er wurde das erste Mal Vater und hatte irgendwie so viele Fragen, die für ihn im Internet nicht wirklich rauszufinden waren. Und er ist immer wieder von links nach rechts gedroppt worden und wusste immer nicht so genau, ist das jetzt der richtige Weg oder das der richtige Weg? Was gibt es denn da überhaupt? Naja, und so kamen wir dann auf die Idee, mal einen Film dazu zu drehen. Aus dem Film wurde dann so eine Art Kurs, weil es nachher über 4,5 Stunden waren. Und wir haben einfach mal so aufgezeigt aus der, oder für den Papa halt, so eine Art Geburtsvorbereitungskurs. Ja, was passiert da überhaupt mit deiner Frau? Ja, also, dass du das einfach mal ein bisschen besser verstehst, ein bisschen empathischer werden kannst, ein bisschen besser auf sie eingehen kannst und dann auch einfach gut vorbereitet bist, dann, wenn das Endstadium kommt, wenn es dann losgeht in Richtung Wehen, dass du dann auch einfach weißt, okay, gut, was bedeuten die ersten kleinen Wehen, die deine Frau hat? Das heißt nicht, dass sie jetzt ins Krankenhaus muss und es eine Frühgeburt ist, sondern dass es halt schon Senkwehen gibt und so weiter und so fort. Also wir gehen so ein bisschen auf die Materie ein mit einer wundervollen Hebamme, einer tollen Gynäkologin und mehreren Eltern, die einfach davon berichten, wie es bei ihnen war. Und so wollen wir einfach so eine Art Leitfaden dem Papa mit an die Hand geben, dass er wirklich gut durch die Schwangerschaft mit seiner Frau gehen kann, unter der Geburt auch vorbereitet ist und fit ist und dann auch weiß, was er zu tun hat im Wochenbett, weil das einfach heutzutage total unterschätzt wird, ne? Ich meine, früher war es ganz klar, Wochenbett hieß wirklich, die Frau auf dem Hof hat sich für mehrere Wochen hingelegt und hat sich um das Kind gekümmert und hat nicht die Wäsche gemacht und hat nicht gekocht und musste nicht einkaufen gehen oder irgendetwas, sondern alle haben sich um sie gekümmert. Und das ist leider so ein bisschen verloren gegangen, finde ich.
Total. Das nimmt direkt so einen schönen Schlenker, ist ja natürlich mein Herzensthema, was du hier ansprichst und reinbringst. Vielen Dank dafür. Wahrscheinlich müsste ich die nächste Frage deiner Frau stellen, aber ich stelle sie mal dir. Ich glaube, du hast gesagt, ab dem 3. Kind hast du diesen Kurs quasi gemacht. Habe ich es richtig verstanden?
Nee, vor 3 Jahren.
Ach so, vor 3 Jahren, okay.
Dazu kann ich kurz sagen, wo du sagst, 3. Kind. Erst beim 3. Kind habe ich angefangen, mich überhaupt damit zu beschäftigen.
Als hätte ich es gewusst, genau. Und jetzt hätte ich gerne die Frage, vorher, nachher, gibt es Effekte für euch als Familie, für dich als Vater, für dich, für deine Frau, für eure Kinder? Ich meine, so von dem Standpunkt aus gesehen, vorher so ein bisschen blind und gutgläubig läuft man ja in so eine Geburt, vielleicht auch dieser gesellschaftliche Tenor. Entweder es wird ja Geburt total romantisiert oder es wird als Horrorgeschichte dargestellt und dann habt ihr plötzlich ja angefangen, euch mit dem Thema zu beschäftigen. Gab es da große Effekte irgendwie auf euch als Familie?
Also ich habe jetzt, das ist erst beim 6. Kind so gewesen, dass wir mit diesem Daddy-to-be angefangen haben und in dieser Zeit haben wir auch die Aufnahmen gemacht dafür und da ist mir schon unglaublich viel bewusst geworden und ich bin so oft zu meiner Frau gekrochen und habe mich entschuldigt. Wirklich, also es tut mir echt mega leid, ich kann das jetzt auch nur nochmal sagen, Schatz, wenn du reinhörst, es tut mir leid für all das, was die Unwissenheit von mir doch angerichtet hat und ich kann nur jedem Vater mit an die Hand geben, wirklich, Leute, macht nicht den gleichen Fehler. Also bei uns war es auf jeden Fall so, die ersten 3 Kinder war ich ein absoluter Workaholic, arbeiten war für mich das A und O und ich habe nichts mitgekriegt, was die Schwangerschaft angeht und habe mich damit auch nicht wirklich beschäftigt. Also ich bin auch meistens da sind die Kinder zwischen zwei Kochkursen gekommen. Ich habe zu der Zeit Kochkurse gegeben. Und das heißt, ich bin los, meine Frau eingesammelt ins Krankenhaus, meine Frau wieder nach Hause, wieder auf die Arbeit.
Krass, ja.
Und ich kannte meine Kinder auch gar nicht. Also ich hatte wirklich so gut wie gar nichts mit denen zu tun, weil das war so, das eine war mein Leben und meine Bubble und das andere war so meine Frau, die auf einmal ein Kind bekommen hat. Das war irgendwie auch ganz schön, weil sie hatte auf einmal, wo ich auch so viel gearbeitet habe, jemand anders an der Seite, an ihrer Seite so. Ne? Das ist so, hört sich total jetzt ganz crazy an, aber manche Leute schenken ihrer Frau einen Hund, damit sie nicht mehr so allein ist. Ne? Und für mich war es so ein bisschen so, ja, ich schenke meiner Frau ein Kind und dann habe ich ein bisschen mehr Zeit für mein Business. Ne? Also total weird, also wirklich völlig crazy. Genau. Und aus dieser Situation heraus habe ich dann irgendwann die Restaurants verkauft und so und habe mich dann wirklich um die Familie gekümmert. Bin erstmal Papa geworden, habe erstmal gelernt, Papa zu werden. So, ne? Und da auch erst gemerkt, okay, alter Schwede, ey, was hast du für eine Scheiße gebaut die letzten Jahre? Hattest du irgendwie auch Lust auf Kinder, aber ja, hast dich da null mit auseinandergesetzt, ne?
Ja, weil es irgendwie dazugehört, oder? Also ich glaube, das nimmt auch die Väter oder den gesellschaftlichen Mann mit Status nicht aus, dass es irgendwie dazugehört, eine Familie zu haben, Kinder zu haben. Aber was es wirklich bedeutet, Vater zu sein, ich habe das Gefühl, da sind wir gerade an so einem wichtigen Knackpunkt in der Entwicklung. Vielleicht ist es auch wieder nur meine Bubble, die das so ein bisschen hergibt. Aber ich habe das Gefühl, es wird auch mehr politisch mittlerweile diskutiert. Egal in welche Richtung, Hauptsache es kommt wenigstens mal auf den Tisch. So. Aber ich bin so froh, dass du da bist und das aus eigener Erfahrung schildern kannst, weil so oft würde ich behaupten, ist der Punkt, den du dann damals hier gerade beschrieben hast, auch Trennung in den Familien, oder? Dass die Frau sagt, ey, ich habe keinen Bock mehr drauf, der kennt seine Kinder nicht, ich mache hier alles alleine und es reicht mir jetzt, dann mache ich es lieber alleine, als noch das zusätzliche Kind mit durchzufüttern und durchzuziehen, ist ja so. Weißt du?
Mhm.
Ja.
Ja.
Und also, gab es bei euch auch so einen aufrüttelnden Moment oder was war für dich wirklich der Moment, hey, ich will Vater sein und ich sehe es plötzlich, ich habe die Augen irgendwie geöffnet bekommen?
Ich erinnere mich immer noch so an einen Moment, wo meine Frau mit meinen Schwiegereltern an die Ostsee hochgefahren ist. Eigentlich wollten wir alle zusammen hochfahren und eine Woche Urlaub machen. Und wie immer war es so, okay, fahrt schon mal los. Ich brauche hier noch ein bisschen im Laden. Und dann bin ich irgendwie einen Tag oder zwei Tage später nachgekommen irgendwie und bin an den Strand runter und wusste, okay, gut, schon auf der Hinfahrt hatte ich einen Telefonruf, okay, du musst auf jeden Fall heute Abend noch wieder zurück oder morgen früh spätestens musst du wieder im Laden sein, so, okay, alles klar. Und irgendwie sah ich da meine Kinder am Strand und mein Sohn irgendwie kam auf mich zu und meinte irgendwie so, Papa, du hast echt gar keine Zeit für uns, ne? Und wenn das so ein kleiner Junge zu dir sagt, ich habe echt so geheult auf der Rückfahrt und ja, dann ergab es sich irgendwie, auch meine Frau meinte, hey Schatz, überleg dir mal, willst du jetzt irgendwie mehr Kinder haben? In welche Richtung willst du gehen? Willst du in Richtung Familie gehen oder in Richtung Business gehen? Du musst hier jetzt eine Entscheidung so mäßig treffen auch, ne? Ja, und dann habe ich das Restaurant verkauft. Wir haben uns ein Haus außerhalb von Hamburg gesucht und ich habe mir erstmal ein Jahr so mäßig eine Auszeit genommen. Habe nur ein ganz bisschen gearbeitet. Ja, und habe erstmal angefangen, irgendwie dieses Familienleben zu schmecken, ne? Und umso mehr du dieses Familienleben schmeckst, umso leckerer ist es und umso mehr möchtest du davon haben. Das wird irgendwann wie Glutamat. Also du kannst gar nicht mehr ohne sozusagen. Das ist wie ein Nervengift. Also es ist einfach herrlich. Und so bin ich dann reingewachsen in dieses Familienleben, in dieses Vatersein. Und dann kamen halt auch immer mehr Kinder und jetzt sind es mittlerweile 6. Und jetzt aber Schluss. Es reicht. 6 Kinder sind da. Mehr als genug auf jeden Fall.
War es geplant, 6 Kinder haben zu wollen irgendwann?
Also meine Frau hat früher schon immer gesagt, wir sind schon seit Kindheitstagen zusammen sozusagen. Und sie hat schon immer gesagt, sie möchte wirklich viele Kinder haben. Und ich habe immer gesagt, ich habe noch 3 Halbbrüder. Der älteste von denen kam, als ich 10 Jahre alt war. Und dann der nächste mit 12 und der nächste mit 13, 14 oder so. Das heißt, ich habe schon mal eine kleine Rasselbande mitgewickelt und großgezogen und es war für mich so, boah, alter Shit, das will ich nicht nochmal. Also eigentlich habe ich gar nicht so Bock auf Kinder, ne? Und wenn dann so ganz, ganz spät, so wenn ich so 40 bin oder so und mein Leben gelebt habe, so okay, gut, dann kann man ja auch nochmal ein Kind in die Welt setzen. Aber nö, eigentlich wollte ich nicht so viele Kinder haben.
Ja, geil, weil bei mir, ich habe ja erst ein Kind und wir sind gerade in dieser Phase, beziehungsweise ich, es wird gerade alles ein bisschen leichter, er ist ja 21 Monate alt. Mhm. Und mir ist schon klar, ich hätte am liebsten 3 Kinder, würde ich behaupten. Wir haben aber ein bisschen spät angefangen und mein Freund ist halt noch so, er sieht noch nicht mal das zweite Kind so gesehen, ne? Deswegen die Frage, die ich momentan sehr vielen stelle, Vielleicht kannst du auch noch mal die Abstände zwischen euren Kindern sagen, auch vielleicht wie alt ihr wart, also du und deine Frau, und ob die Abstände gut gewählt waren oder ob es auch irgendwann einfach so ist, ob es jetzt ein Kind mehr oder weniger ist, ist auch nicht mehr relevant, weil ihr seid jetzt einfach schon das Familienkonstrukt. So stelle ich es mir irgendwann vor, wobei so viele ja immer sagen, diese blöden Sprüche, ein Kind ist kein Kind, du kennst sie wahrscheinlich auch, ne?
Also gibt's tausende, ja.
Plauder gern mal aus der...
Meinem Nähkästchen,
aus
ja.
Aus dem Nähkästchen, ja. Ich bin so schön
in den Phrasen. Abstand von den Kids ist immer so, dass die so anderthalb, zwei Jahre dazwischen haben, damit die so ein Team sind. Das war jetzt nicht unbedingt perfekt geplant, aber es kam halt einfach so, dass die ersten beiden, zwischen denen sind, glaube ich, 14 Monate, glaube ich, oder so.
Respekt.
Oder 16 Monate, ja. Und dann ist der Älteste aktuell 13 und der Jüngste ist anderthalb. Und so haben wir haben fünf Jungs und ein Mädchen.
Krass.
Die ersten beiden Großen, die sind ein Team. Also die sind auch nach wie vor immer zusammen unterwegs, spielen in der gleichen Fußballmannschaft und sind ein Herz und eine Seele, ja. Manche Leute denken auch, dass es Zwillinge sind. Ich finde, die sehen sich nicht so ähnlich, aber gut. Genau, und dann kommt einer mit aktuell 9, ich muss mal überlegen, es geht so schnell, mit 8 und 6, so ist es genau, 8 und 6, das ist der Junge und das Mädchen, und dann kommen nochmal die zwei Kleinen mit 3 und 1,5, genau.
Okay.
Und so haben die sich immer so im Zweierteam, ne, und sind eigentlich auch so wirklich unterwegs, also das ist echt schön. Das kann ich nur jedem empfehlen, einigermaßen zügig nachzulegen. Die ersten 3 Jahre sind dann der Horror, sage ich euch, ganz ehrlich, aber ab 3 Jahren wird so entspannt, weil ihr auf einmal nicht mehr Einzelunterricht gebt, sondern im Verband unterwegs seid. Also die beiden haben sich dann, die spielen dann miteinander, die werden dann ein Team und die machen ganz, ganz viel zusammen. Und das ist wirklich cool. Also da haben wir wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen mitgesammelt, ne? Und ja, wenn es dann mehr werden, helfen wir auch schon die Älteren so ein bisschen mit.
Mhm.
Ne? Also ist natürlich auch immer alles so ein bisschen eine, ich sag mal vorsichtig, eine Erziehungssache, ne? Aber wir binden unsere Großen auch mit ein, so, ne? Die müssen natürlich auch mit im Haushalt irgendwie helfen. Und bei so einem großen Apparat hier müssen alle so ein bisschen was tun. Und ja, die Verbindung zu ihren Geschwistern, die ist uns auch immer super wichtig. Und dementsprechend sind die auch ganz süß mit ihren Geschwistern, ne? Und du weißt auch, du kannst mal irgendjemanden mal den Kleinen eben aufs Auge drücken. Kannst du sagen, hier, nimm ihn mal bitte eben eine Viertelstunde, ich muss mal eben irgendwie hier ein bisschen was schaffen. Wäsche waschen, keine Ahnung, Podcast aufnehmen oder ähnliches. Und dann machen die das auch ohne zu meckern, ne? Also das ist echt schön, wirklich. Also
richtig cool. Ja. Nur zu meinem Verständnis und auch für die da draußen, ihr seid jetzt beide selbstständig als Eltern oder wie wuppt ihr euren Familienalltag? Weil ich mir gerade so vorstelle, ich war ja auch bis vor kurzem angestellt, mein Freund ist sowieso in Vollzeit geblieben, ich war in Teilzeit. Und auch da sind wir uns schon total in die Quere gekommen mit diesen Kindkrankentagen und so weiter. Ich habe das Gefühl, oder meine Vorstellung ist, je mehr Kinder, desto schwieriger wird es. Ist ja nicht immer irgendwer krank?
Ja, auf jeden Fall. Wenn man ganz normal unterwegs ist, aber ich glaube, da kommen wir später nochmal drauf. Wir waren ja auch eine Zeit lang reisen. Da haben wir nicht so viel mit Krankheit zu tun gehabt. Aus der Kita und aus der Schule schleppen die natürlich alles Mögliche mit an. Unsere Kinder haben auch schon viel irgendwie durchgemacht. Ich glaube, sie haben ein ziemlich gutes Immunsystem. Also natürlich erwischt es einen nach dem anderen. Und ich glaube, im letzten Jahr war es so schlimm wie noch nie in unserem Leben. Also es war wirklich, wir haben Wochen mit Krankheit verbracht. Und zwar mit allem, also oben, unten alles, ja. Und das war echt sehr, sehr herausfordernd. Aber meine Frau ist auf jeden Fall Vollzeit-Mami. Und das war mir auch schon immer extrem wichtig, dass eine Person wirklich zu Hause ist. Oder das heißt, das war mir wichtig, stimmt überhaupt nicht, es war uns wichtig. Das war auch ihr absoluter Wunsch, ne? Vollzeit-Mami zu sein. So. Sie hat sogar manchmal noch nebenbei dann irgendwie meine Buchhaltung gemacht oder hat dann im Restaurant sogar noch Kuchen gebacken und solche Geschichten. Ich weiß gar nicht, wie sie das immer alles gewuppt hat, ne? So eine Powerfrau ist unfassbar. Und ja, gerade mit 6 Kindern bist du natürlich Vollzeitmama, da machst du nichts anderes mehr, ne? Und auch ich bin ordentlich jetzt hier zu Hause auch mit eingestiegen. Ich kümmere mich jetzt um das Family-to-be Startup so und mache eigentlich nebenbei sonst gar nichts mehr. Also wirklich das und Familie, und das genieße ich auch sehr, weil wir einfach so auf alle Kinder wirklich gut eingehen können und ich meine Frau auch mal ein bisschen entlasten kann. Sie hat dieses ganze Familienbusiness lange, lange Zeit ganz alleine gewuppt, ne? Auch na, vor 2 Jahren, sagen wir mal, sah es noch ganz anders aus. Da hatten wir auch 5 Kinder, aber dadurch, dass ich auch immer selbstständig war mit vielen, vielen Projekten, auch oft dann irgendwie mehrere Tage innerhalb Deutschlands irgendwie unterwegs und durch Großveranstaltungen und Co. dann auch viele Tage komplett, zwar nachts mal eben für 3 Stunden nach Hause gekommen, aber tagelang nicht gesehen, ne? Und die hat hier echt immer alles komplett gewuppt, also
wie hat sie das hinbekommen? Also, oder nicht. Auch ihr als Familie, habt ihr Unterstützung? Habt ihr Familie in der Nähe? Habt ihr eine Nanny? Habt ihr irgendwas?
Also es gab immer Momente, auch während wir reisen waren, wo wir dann auch mal so eine Art Nanny hatten, mal eine kurze Zeit und so. Aber im Großen und Ganzen, so im Alltagsgeschäft, hat meine Frau es immer wirklich alleine gewuppt. Und ich weiß wirklich nicht, wie. Also ich kam nachts nach Hause von einer Veranstaltung und komm rein und es ist gesaugt, es ist gewischt, es ist kein Wäschekorb da, es ist so... Ich habe mich immer gefragt, wie sie das gemacht hat. Also
vor allem jetzt, wo du den Einblick hast, ne? Ich glaube, du hast jetzt so den Blick krass. Dafür ja. immerhin, ne?
Ja, ja.
Davor war es ja eher so vielleicht Normalität. Es war einfach passiert, wie aus Zauberhand, ne?
Und
wie jetzt
aus
hast
Zauberhand.
Du, glaube ich, den Blick dafür, ja.
Ich dachte immer, es gibt bestimmt irgendwie so eine heimliche Putzfrau oder irgendwas, die da auch noch irgendwie mit rumläuft tagsüber. Ich habe es einfach nicht verstanden, wie diese Frau das so gewuppt hat. Und es gab einen Moment, wo sie mal richtig flach lag. Und wo ich dann irgendwie... abends, nachdem sie schon 3 Tage irgendwie flach lag, so über so Wäscheberge an der Spülmaschine vorbei in Richtung Ausgang gewankt bin, nachdem ich die Kinder dann irgendwie ins Bett gebracht hatte und es sah aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen und ich war der Meinung, ich habe doch den ganzen Tag schon alles gegeben und trotzdem kam ich nicht hinterher und ich habe mich auf die Auffahrt gesetzt, habe mir ein Bier aufgemacht und habe gesagt, ich gehe da nie wieder rein. Ich will das nicht, ich kann nicht mehr, wie, ich weiß es nicht, ich verstehe es nicht. Also wirklich unfassbar, aber das Ding ist, meine Frau ist da ja auch einfach so reingewachsen, ne? Und sie ist halt einfach auch so eine Art, ja, sie hat ja so eine Art Geschäftsführer-Management-Leitung so. Und sie ist einfach mega gut da drin. Sie weiß ganz genau, was sie wie, wo, wann zu tun hat. Das ist jahrelange Erfahrung und mütterliche Intuition. Ich weiß es nicht, es ist einfach Wahnsinn und ich, ja, also toll, richtig stark.
Ja. Und da soll noch mal einer sagen, wir Frauen sind nur in Teilzeit oder sind nur Hausfrau und Mutter, ne? Weil ich das gerade ja auch so auf der politischen Agenda sehe, dass dieser Ruf aus politischer Sicht größer wird, dass zum Beispiel auch jetzt aus meiner Sicht ein teures Medizinstudium nicht dafür da ist, um danach dann in Teilzeit arbeiten zu gehen. Wo ich mir denke, Leute, solche Sätze können nur von Männern kommen, die in der privilegierten Sicht sind, dass sie diese Erwerbsarbeit ausschließlich machen, aber nicht die Care-Arbeit, die emotionale Arbeit, die Sorgearbeit, alles drumherum. Wie du schon sagst, wir Frauen sind oftmals die Familienmanagerinnen und ich bin mir auch sicher, nachdem wir diese Arbeiten gelernt haben und jahrelang ausgeübt haben, das ist auch ein Vorteil für den Job und wir wollen auch gerne in dem Sinne irgendwann vielleicht wieder Vollzeit zurückkehren, vielleicht nicht alles, ist auch okay, aber es kann nicht sein, dass das nicht mehr gesehen wird und deswegen finde ich es so gut, dass wir heute darüber sprechen und du auch als Papa diesen Blick dafür bekommen hast. Mhm. Deswegen danke dafür, danke für die Credits.
Ja.
Und eine abschließende Frage vielleicht zu diesem Thema, bevor wir ein bisschen mehr in eure, ich weiß gar nicht, was es genau war, ihr wart ja lange auf Reisen, da wollen wir gleich drauf zu sprechen kommen, aber eine Frage, hast du das Gefühl, ihr lebt jetzt ein bisschen gleichberechtigtere Partnerschaft und wenn ja, wie sieht das aus oder ist es eher, ihr fühlt euch so, das finde ich nämlich total wichtig zu unterscheiden, entweder man fühlt sich so oder man teilt es auch wirklich auf. Weißt du, was ich meine? Bevor ich nämlich Mutter wurde, war mir so wichtig, ich bin Feministin, ich will, dass alles 50-50 aufgeteilt ist, weil nur das ist dann Gleichberechtigung. Und jetzt habe ich halt gelernt, weil ich halt immer noch stille, die Nächte sind halt meine, es ist nicht so einfach, wie ich es mir vorher gedacht habe, aber das Gefühl, was bleibt, ist wichtig, dass mein Partner mich sieht, dass ich mehr von diesem Care-Arbeitsanteil trage und dass diese Wertschätzung dafür da ist, wie du das jetzt, glaube ich, auch schon ganz gut hier geteilt hast.
Also, ja, das ist so einfach gewachsen, würde ich sagen. Und das ist eine krasse Frage, weil wir das Thema gar nicht wirklich angegangen sind, sondern es ist wirklich von ganz alleine einfach gekommen. Dadurch, dass ich mehr Einblicke bekommen habe, habe ich auch mehr Verständnis natürlich dafür bekommen. was sie da alles noch on top irgendwie gemacht hat oder in welchen prekären Lagen sie einfach war, weil sie alleine war, ja. Wo ich mich auch mit Leuten austauschen kann, wo ich mir woanders irgendwie auch mal eben Hilfe holen kann und mir noch einen Mitarbeiter ranholen kann, mal eben, der mir mal eben was tragen hilft, keine Ahnung. Ja, oder in einer Situation hilft, wo ich nicht weiterkomme. Da hat meine Freundin gar nicht die Möglichkeiten zu gehabt, ne? Und das sind wirklich Sachen, wo ich viel, viel gelernt habe. Also einfach dadurch, dass ich es jetzt auch selber gesehen habe und am eigenen Leib erfahren habe. Und dadurch ist es wirklich so, dass ich mir auch sehr wünsche, ihr so viel wie möglich auch Freiheiten zu geben jetzt, damit sie auch wieder mehr blühen kann und auch mehr das Leben genießen kann. Und das ist halt auch irgendwie passiert. Trotzdem trägt sie immer noch irgendwie einen großen Teil als Mutter, weil sie halt einfach, ja, auch auf der emotionalen Ebene, wie du es gesagt hast, sie arbeitet ja durchgängig. Es geht ja nicht nur um das, was so im Haushalt passiert, sondern auch das Ganze außenrum, die Kinder aufzufangen, ja, und so weiter. Natürlich teilen wir uns das auch auf, aber es gibt wirklich immer noch Situationen, wo sie einfach die Großen irgendwie ein bisschen besser auffangen kann, weil sie die Situation viel länger schon im Blick hat und so weiter. Also ja, also da ist das einfach so schön jetzt mit der Zeit gekommen. Aber ich finde es unglaublich schwer, wenn man das nicht selber mal gesehen hat oder erlebt hat, das einfach so anzunehmen. Weil man als Vater ja oft auch irgendwie so das Gefühl hat, okay, gut, wieso willst du mich jetzt irgendwie in diese Mutterrolle reindrücken? Ich bin keine Mutter, ich bin der Papa so. Also warum soll ich jetzt genau das Gleiche machen wie du? Also das ist total schwierig, da irgendwie erstmal das so, auch dieses umzudenken und das irgendwie zu verstehen. Ja.
Danke. Ja, danke für die Einblicke. Ich glaube, das beschäftigt so viele Paare da draußen, die plötzlich Eltern werden und vorher halt ja gar nicht wussten, was es bedeutet, ne?
Ja,
und dann
in
diese ganzen neuen Rollenfindungen reinrutschen und so weiter. Deswegen, danke für die Einblicke.
Ja.
Okay. Wir wollen ein ganz großes anderes Thema noch aufmachen, was mich mega interessiert. Ihr wart auf Weltreise mit, ich glaube, bis dato 4 Kindern, war es richtig? Hochschwanger war deine Frau in dem Zeitpunkt auch?
Ja, also sie wurde dann schwanger mit dem 5.
So lange wart ihr sogar unterwegs, dass... Ja, okay, ich will gar nichts vorwegnehmen, ich weiß zu wenig darüber. Erzähl uns gerne, wie ist es, mit so vielen Kindern auf Weltreise zu sein? Ihr habt, glaube ich, dann nicht nur die Schwangerschaft erlebt, sondern auch die Geburt unterwegs, richtig?
Richtig.
Ja, okay. Die Teaser reichen. Das Wort geht an dich. Wie kam es zustande? Wie war's? Würdet ihr es immer wieder machen?
Ja, wir würden es immer wieder machen. Definitiv. Und wir haben immer wieder Lust, irgendwie auch zu gehen. Und es ist, ich würde jetzt nicht sagen wöchentlich, aber monatlich immer mal wieder so ein kleines Thema. Wir kamen zu dem Punkt, das war kurz vor Corona, muss das gewesen sein, dass wir halt immer wieder drüber gesprochen haben, oh Mensch, lass uns doch noch mal irgendwo ins Ausland gehen, lass uns doch noch mal irgendwie reisen gehen und so. Und ja, irgendwann haben wir gesagt, ey, weißt du, immer dieses so, oh, lass es mal machen. Wenn wir es nicht machen, dann reden wir hier, sitzen wir hier beide vielleicht sogar noch im Rollstuhl oder am Tropf irgendwie und sagen, hätten wir mal.
Ich weiß genau, was du meinst.
Genau. Und dann haben wir Nägel mit Köpfen gemacht. Wir haben irgendwie ein Gläschen Wein getrunken, haben die Kündigung unterschrieben, sie in den Briefkasten geschmissen und am nächsten Tag stand ich vor dem Briefkasten und dachte, wie kriege ich diesen Brief jetzt da wieder raus? Ja, ich habe ihn natürlich nicht wieder rausgekriegt, habe ihn auch nicht wieder rausgeholt. Und dann kam auch noch Corona. Dann war dieser Start. Und ja, wir haben gesagt, wir gehen nach Österreich. Meine Frau war noch nie in Österreich, außer mal zum Urlaub, einmal kurz. Und ich liebe Österreich. Und dann bin ich, da wurden dann die Grenzen dicht gemacht. Und wir hatten noch keine neue Bleibe. Und dann bin ich trotzdem, habe ich es irgendwie geschafft, über diese Grenze rüberzukommen. Bin nach Österreich gefahren, habe mir mehrere Immobilien angeguckt. Die letzte Immobilie war es dann und die sah ganz, ganz toll aus. War oben auf dem Berg in Kärnten, 1200 Meter Höhe, Alleinlage und du hattest den Blick durchs gesamte Mölltal von da aus. Ihr könnt mal auf Raw Life Family, heißt das, auf unserem Instagram-Kanal vorbeischauen. Da seht ihr noch Bilder von damals, also wirklich Traumlage. Da stand auch noch ein zweites Haus mit drauf. Beziehungsweise insgesamt waren es 3 Häuser da oben drauf. Naja, eins hatten wir erstmal angemietet und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen uns auch ein bisschen verkleinern. Dieses Thema Minimalismus, gerade in so einer großen Familie, war für uns immer schon so ein Thema oder für meine Frau ganz besonders. Und dann habe ich nur so einen Sprinter voll gemacht. Da war die Waschmaschine, Trockner drin, ein paar Matratzen, Fahrräder, Korn, Vollkorn. Meine Frau hat irgendwie vorher noch 100 Kilo Vollkorn gekauft, weil sie dachte, die kriegt sowas nicht in Österreich. Naja, dann bin ich mit ein bisschen Übergewicht da runtergefahren Und es war so ein altes, ist so ein altes Haus, 300 Jahre alt gewesen. Richtig so Stein auf Stein, Holz auf Holz. Oh, wunderschön. Genau, und dann haben wir da ein Jahr oben verbracht. Auf diesem, in diesem Haus. Und es war wirklich so ein perfektes Timing, weil es war gerade dieser Corona-Start, ne? Hier ging alles drunter und drüber und bei uns blühten die Wiesen. Also wir haben davon so irgendwie nichts wirklich mitgekriegt. Das war so toll. Die Kinder konnten draußen im Garten auf den Wiesen die Hänge runterrollen und ja, es war einfach wirklich ein Traum. Wir konnten wandern gehen, Fahrrad fahren. Es war so herrlich draußen in der Natur.
Hallo, an dieser Stelle eine ganz kurze Unterbrechung. Ich bin Julian und Host des True Crime Podcasts Tatort Nordwesten. Immer montags, alle 14 Tage, bespreche ich zusammen mit einem Gesprächspartner ein wahres Verbrechen aus Norddeutschland. Wenn dich das interessiert, dann hör doch mal rein. Tatort Nordwesten gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit Mama Talk.
Und ich bin immer für eine Woche im Monat nach Deutschland gefahren mit dem Auto, weil ich bin leidenschaftlicher Autofahrer und bin dann immer eine Woche im Monat da hochgefahren und dann war Anisha eine Woche im Monat alleine unten auf dem Berg. Und dann habe ich immer ein bisschen gearbeitet, die eine Woche, und den Rest habe ich dann irgendwie von zu Hause aus gemacht. Genau, und das haben wir dann jahrelang gemacht. Und es war eigentlich auch total schön und wir hätten da oben auch bleiben können. Wir haben dann noch zu eins von den zweiten Häusern genutzt und haben das zu einem Airbnb-Haus gemacht. Ich habe mit den Kindern eine Sauna gebaut. Ich habe mit den Kindern, wir haben uns Hühner geholt. Ich habe einen großen Schafstall gebaut. Wir haben uns Schafe geholt. Also wir haben da oben so richtig so kleines Farm-Life gehabt und Selbstversorger-Life eigentlich fast. Genau. Und dann dachten wir, ach Mensch, ey, irgendwie müssen wir doch nochmal weiter. Jetzt sind wir ja eh schon unterwegs und haben eh schon fast gar nichts. Und dann haben wir die Häuser so eingerichtet gelassen, wie sie waren. Ich habe sie meinem Vermieter verkauft mit diesen ganzen Airbnb-Fotos und Co. Und er hat dann, konnte dann weiter Airbnb machen. Und wir haben uns ja gesagt, jeder schnappt sich einen Ziehkoffer. Und da packt er sich seine Sachen rein. Und dann geht's weiter. Und da wir, meine Frau und ich kommen aus einem Stadtteil in Hamburg, das ein ziemlich großes Problemviertel ist. Und irgendwie meinte, das Leben ist immer gut mit uns. Und so sind wir, dadurch, dass ich die Unterstützung meiner Frau auch immer hatte, ich will mal sagen, erfolgreich geworden. Ich will nicht sagen, dass ich irgendwie Millionär oder sonst was, stimmt nicht, aber ich habe auf jeden Fall gutes Geld verdient. Und wir wollten irgendwie davon mal wieder was zurückgeben und über Ecken, eine Tante von mir, die ist Pastorin, und dann war die gerade in Afrika, und dann meinte ich zu ihr, habe ich mit ihr telefoniert und meinte, du hier, irgendwie wollen wir mal was Gutes tun. Und sie, ach witzig, ich bin gerade in Afrika, kommt doch hier einmal runter nach Uganda, ihr könnt hier auf jeden Fall mithelfen, hier ist ein großes Waisenhaus, beziehungsweise ist das so eine, sind es mehrere Waisenhäuser, 15.000 Waisenkinder. Und da kannst du auf jeden Fall mithelfen, Küchen aufbauen und Co. und solche Sachen machen. Und sie arbeitet gerade an einem Projekt mit Prostituierten. Holt die von der Straße und hilft denen, dass sie einen normalen Job finden, weil die Prostituierten oft ihre Kinder auch mit dabei haben. Die haben dann schon ein Kind oder zwei Kinder, nehmen dann die Kinder mit, setzen die neben dem Bett ab, schlafen mit dem Freiherr, weil sie das Geld brauchen, ansonsten können sie nicht überleben. Und dann wollten wir so ein Projekt starten. Ich hatte die Idee, halt denen so ein bisschen Kochen beizubringen, den Gaskocher an die Hand zu geben, und dann können sie sich an die Straße stellen und können so ein bisschen Sachen verkaufen, also Lebensmittel verkaufen, und müssen nicht mehr anschaffen gehen. Das war das Projekt, was wir machen wollten, ist dann leider ein Strich durch die Rechnung gemacht worden aufgrund von Corona. Genau, aber dann sind wir auf jeden Fall zuerst mal nach Griechenland und haben da noch eine Zeit verbracht. Meine Mutter hatte da so ein kleines Ferienhaus am Meer, und dann waren wir da. Dann habe ich mir so einen blöden Virus eingefangen, so ein Bakterium. Irgendwie beim Schnorcheln vorher bin ich gestochen worden von der Biene, und beim Schnorcheln bin ich original an eine Alge gekommen. Und diese Alge hat ein Bakterium, das dann bei mir reingewandert ist, und ich habe mich schon gewundert, warum ich seit Tagen Fieber habe, aber ich bin immer so ein Typ, sorry, du bist Ärztin, aber ich gehe immer nicht zum Arzt, ich denke immer so, ach, mein Körper macht das schon, ich bin selbstständig, ich habe keine Zeit. Ja.
Ich gehe auch nicht häufig zum Arzt, Ärztin, eben weil ich Ärztin bin und denke, ich weiß das alles, also es macht es auch nicht besser aus der Perspektive.
Naja, und dann, habe ich tagelang Fieber gehabt, und dann sah ich schon irgendwie, dass mein Bein immer weiter blau wurde nach oben hin, und irgendwann war es am Steißbein angekommen, und dann meinte meine Mutter so, mein Freund, also wir fahren jetzt mal ins Krankenhaus. Ach, okay, alles klar, fahren wir jetzt halt ins Krankenhaus. Meine Frau war zu der Zeit schwanger mit dem 5. Kind. Ne?
Wie alt waren die anderen Kinder somit? Ich müsste jetzt rechnen.
Ich muss auch rechnen.
Waren die schon schulpflichtig?
Ah ja, genau, wir waren alle schulpflichtig, ja. Können wir gleich mal ganz kurz drauf kommen.
Okay, weil das, genau, das wäre auch noch eine wichtige Frage. Ja, aber mach erstmal weiter gerne.
Ja,
das genau. Ist gerade so spannend.
Naja, auf jeden Fall ins Krankenhaus und dann meinten die auch, also ganz ehrlich, morgen, wärst du morgen hier angekommen, wärst du nicht mehr angekommen. So. Mhm. Und dann war auch noch so ein bisschen Verständigungsprobleme. Griechenland, die Krankenhäuser, alter Schwede, die sind so schlimm. In Afrika waren die besser als in Griechenland. Das war wirklich wie in so einem Horrorfilm. Und ich bin da echt kurz so am Leben vorbei. Ich habe schon mal den schwarzen Tunnel gehabt, habe mich von der Liege gestürzt, habe mich auf dem Gang entlang gezogen bis zum Schwesternzimmer, weil du hattest auch keinen Knopf, um zu drücken. Und die haben mich dann wieder reingezogen und dann irgendwie, ich weiß nicht, ich habe es auf jeden Fall überlebt. Und das war auch ganz, ganz heftig für meine Frau, weil sie stand in Griechenland mit 4 Kindern, schwanger mit dem 5. und ihr Mann ist kurz davor zu sterben. Mhm. War auf jeden Fall über eine Woche nachher in diesem Krankenhaus. Zwischendurch haben die mir Paracetamol gegeben, obwohl ich Paracetamol nicht abkonnte. Also es war wirklich so richtig so diverse Trips, die ich da erlebt habe in diesem Krankenhaus. Alter Schwede. Ja, dann hatte ich das überlebt und dann sind wir halt von da aus dann weiter nach Uganda und haben dann wirklich eine tolle Zeit in Uganda gehabt, muss ich sagen. Und auch so geistlich und so, es war wirklich verrückt. Dann hat meine Frau doch ernsthaft in diesem, wir haben ein kleines Kinderhaus gehabt, von diesen ganzen Kinderhäusern, die da auf diesem Grundstück waren, mittendrin. Und meine Frau wollte auf jeden Fall mal eine Hausgeburt haben. Und meinte, jetzt sind wir eh schon in Afrika. Ganz ehrlich, wir fahren irgendwo hin, ich mache das hier zu Hause. Ich fühle mich so safe, es ist alles ganz entspannt. Ja, und dann hat meine Frau, während sie Homeschooling gemacht hat, mit den Kindern schon zwischendurch breitbeinig da gestanden und ihre Wehen weggeatmet. Und dann hat sie den Unterricht beendet sozusagen und dann hatte ich so in so einem Supermarkt so ein ganz kleines Planschbecken gefunden. Weißt du, so für für wirklich kleine, so Einjährige, die kannst du so da reinsetzen, dann können die so ein bisschen rumplanschen. Naja, da habe ich dann Wasser in der Dusche reingelassen und dann hat sie sich da reingesetzt und dann hat sie da unseren 5. Sohn Harvey zur Welt gebracht. Ganz alleine. Krass. Die Kinder kamen immer mal wieder rein, so, haben mir auf die Schulter geklopft. Mama, das machst du so super. Mama, das machst du so stark. Das ist richtig toll. Und ich saß neben ihr. Wir hatten tolle Musik an. Und es war wirklich die schönste Geburt bis dato, die wir hatten. Obwohl es einfach in so einem abgeschrabbelten Badezimmer, so ein Duschzimmer war, also Fliesen, weiße Fliesen, wirklich die Hälfte davon gebrochen, also wenn du davon Bilder siehst, du würdest es nicht glauben und dann halt mitten in Afrika und nichts um dich rum und da, ja, kam mein Harvey zur Welt und ich hatte nur so ein kleines Kit, das kriegst du so in manchen Läden, das ist so das First Aid Kit für Leute, die ein Kind bekommen, da ist dann so ein kleines Tuch, was du unterlegen kannst, ein Skalpell drin und ein kleines Bändchen zum Abbinden der
Nabelschnur. Mhm. Wow, ey, das ist ja scheinbar Standard, muss es ja sein, ne? Also ihr wart da scheinbar auch sehr ländlich, hört sich danach an, dass auch nicht
medizinische Versorgung
krass irgendwie in der Nähe wäre. Also Wahnsinn. Ja, ich habe auch viel schon in afrikanischen Ländern tatsächlich Praktika gemacht, in Krankenhäusern gearbeitet und das hat mich immer wieder mit so viel Demut hinterlassen. Ja. Mit wie wenig da dann doch ganz viel möglich ist, ne? Ja. Also super krass.
Mm, wirklich. Und es war so toll, wirklich. Es war echt toll. Und meine Tochter, wer war das? Mein Sohn war das, glaube ich. Der war ein bisschen enttäuscht, als das Baby dann da war, dass das Kind halt nicht schwarz war, weil wir waren jetzt ja nun in Afrika und alle Menschen sind ja dort schwarz. Also hatte er sich eigentlich auch darauf gefreut, dass sein Geschwisterchen halt auch ein schwarzes Geschwisterchen dann sein wird. Das war so süß. Krass.
Oh, die Mann, Zusammenhänge, ey. Die Kinder dann halt so ziehen,
ist
so, ne?
Süß, oder? Oh, ja. Hammer. Ja, genau. Und dann sind wir zurück nach Deutschland geflogen. Mein Bruder hat nämlich geheiratet und saßen, ich glaube, eine Woche später im Flieger mit einem Neugeborenen und sind erstmal nach
Brüssel. Wie viele Wochen später?
Ich glaube, fünf Tage später.
Krass. Und seitdem auch in dieser Zeit einfach kein Arzt, Ärztin, nichts gesehen, ihr habt das einfach. Nö,
haben wir komplett alles selber gemacht.
Mhm. Selber gemacht.
Ja.
Cool.
Waren ja auch ein bisschen proofed, klar, 5. Kind, ja. Ne? Und ja, also von daher ging das alles. Und dann, genau, war hier die Hochzeit von meinem Bruder, dann sind wir ein Jahr lang hier in Hamburg geblieben und sind dann nach Dänemark. Weil wir wollten unbedingt auch nochmal nach Dänemark an der Grenze zu Deutschland leben, haben gedacht, ey Mensch, das können wir auch nochmal ausprobieren, da können wir nämlich auch Homeschooling machen. Und dann haben wir da eine Zeit lang gelebt, haben gemerkt, dass meine Frau wieder schwanger ist. Und dann sind wir den Rücktritt wieder sind wir die Rückreise wieder angetreten und sind dann nach einiger Zeit doch wieder in Hamburg gelandet, weil dann einfach mit 6 Kindern, wir brauchten einfach Unterstützung, das Au-pair-Mädel oder die Hilfe, die wir hatten, die wollte dann nämlich auch heiraten. Das heißt, die wäre auch nicht mit in Dänemark geblieben. Und ja, dann sind wir wieder zurück. Und jetzt sind wir seit 2 Jahren wieder in Hamburg.
Genau. Okay, krass. Ich habe viele Fragen.
Ja.
Einmal Homeschooling natürlich und auch, es hört sich jetzt alles so easy peasy bei euch an. Mhm. Bei mir gehen schon die Nackenhaare zu Berge, wenn ich dran denke, Reisen mit so vielen Kindern. Also ich glaube, so als Einling-Mama, also ich habe ja nur ein Kind, ich bin auch viel gestresst von mir selbst. Also viel findet auch einfach in meinem Kopf statt. Das merke ich auch immer wieder. Ich mache gerade auch so ein Mama-Coaching, was mir total gut tut, dass ich ganz oft in so einen Katastrophenmodus gerate und quasi schon in der Zukunft bin, was alles passieren könnte und mich davon so sehr stressen lasse, als einfach nur im Moment zu sein und darauf zu vertrauen, hey, der Flug wird schon gut gehen und wenn nicht, was das Schlimmste, was passieren kann, dann schreien alle den Flug durch, so meinetwegen, ne? Aber vielleicht gab es trotzdem Momente oder seid ihr einfach gar nicht mit diesen Ängsten und Sorgen gesegnet? Gab es trotzdem irgendwas, was schwierig war? Was waren eure größten Hürden, vielleicht auch mental gesehen?
Also natürlich ist Reisen nicht easy mit Kindern, ne? Also wenn du 12 Stunden in einem Auto verbringst oder 14 Stunden fliegst und dann irgendwo noch eine Zwischenlandung hast und Co., ist natürlich kein Zuckerschlecken. Aber also ich bin wirklich damit gesegnet, dass ich einfach ein tiefenentspannter Mensch bin. Ne? Also okay, mich juckt das nicht. Ich habe auch nicht, also in manchen Bereichen habe ich eine mega Menschenfurcht in meinem Leben schon immer gehabt so. Da habe ich auch immer viel dran gearbeitet. Aber in manchen Bereichen halt gar nicht. Also mich juckt das wirklich nicht, was andere Leute jetzt von mir denken oder wenn mein Kind schreit oder sonstiges. Ich kann das völlig ausschalten. Und bin da, also wenn da irgendjemand kommt und irgendwas zu mir sagt, dann bin ich da, glaube ich, auch ziemlich schlagfertig. Also ich glaube, der dreht sich ziemlich schnell um und geht weiter. Und deshalb sind wir da eigentlich ziemlich entspannt immer rangegangen. Dazu ist es so, dass wir so auch so medientechnisch bei unseren Kindern immer aufgepasst haben. Wir haben irgendwie zwar einen Fernseher, aber der wird zum Fußballgucken mal runtergeholt oder so. Und haben immer so, ich hatte immer mal ein paar Tablets. Und die haben wir für die Reise dann genutzt. Das heißt, dann konnten die Kinder mal was gucken. Die haben nicht viel geguckt, aber wenn, dann war es halt ein Highlight. Und so war es, wenn wir gesagt haben, wir gehen reisen, waren die Kinder so, oh, glotzen. Und dann haben die Tablets gekriegt und dann durften die halt immer für ein paar Stunden irgendwie was gucken. Ne? Und dann war wirklich Totenstille. Und so die Stewardessin kam auch immer so, oh, ihre Kinder, die sind ja alles so lieb, die sind ja so ruhig, die sitzen da und gucken einfach nur Fernsehen und so, das ist jetzt so schön und so. Und ja, genau, also das war... Das, sehr gut.
Alle reduzieren jetzt die Medienzeit da draußen, sparen die sich auf, nur für die Reisen.
Also für sowas ist es auf jeden Fall genau mega gut. Ne? Und, ja, ja. Aber natürlich, der Kleinste, der läuft dann irgendwie durch den Gang und läuft hoch und runter und so. Ja, damit muss man halt leben, ist halt so. Ich kann immer nur empfehlen, fliegt, weil Fliegen dann doch einfach echt viel Zeitersparnis ist. Ich finde es im Auto oft viel, viel anstrengender, wenn die Kinder halt angeschnallt sind, sich gar nicht bewegen können und dann irgendwann einfach die Vollkrise kriegen, weil sie wollen da raus. Und dann musst du irgendwo anhalten und musst erstmal eine Stunde mit dem Kind irgendwie was machen oder anderthalb und dann das Kind wieder versuchen, da reinzusetzen, wo es gerade ein Trauma noch davon hatte, dass es da irgendwie gerade eine halbe Stunde drin geschrien hat, so ungefähr. Und dann willst du die Fahrt fortsetzen. Also da finde ich Fliegen schon immer ein bisschen besser, muss ich sagen. Ne?
Ja. Ja. Und hattet ihr trotzdem irgendwelche Ängste und Sorgen? Also vielleicht sagt ihr einfach nein, weil ihr habt auch alleine diese Geburt gestemmt und es einfach gemacht. Wirklich krass. Ich war ja auch mit meinem Partner und unserem Kind, da war ja 5 Monate alt, waren wir fast 6 Wochen auf Sri Lanka und haben da gemeinsame Elternzeit gemacht. Und ich fand das in der Theorie, als wir das gebucht hatten, alles mega. Und als plötzlich dieser Abflugtag immer näher kam, wirklich bei mir ging innerlich alles los. Da gibt's auch Folgen zu hier, wie es vorab war, wie es währenddessen war und so weiter. Wer da irgendwie noch mal reinhören möchte, gerne. Aber bei mir ging wirklich auch, vielleicht weil ich diesen medizinischen Hintergrund habe, Tuk-Tuk fahren war für mich plötzlich ein riesiges Ding. Ich habe mich total selbst verurteilt, auch wenn wir das dann mal dort selten gemacht haben. Dann gab es japanische Enzephalitis. Ich habe gegoogelt, wie weit ist das nächste Krankenhaus weg, wie weit bei schlechten Verkehrsverhältnissen, bla bla bla. Mein Kopf ist fast geplatzt. Also es hat mich wirklich, wirklich dolle gestresst, sodass ich das körperlich dann gespürt habe, nicht mehr schlafen konnte und solche Sachen. Wie seid ihr damit umgegangen? Gab es das überhaupt für euch oder ist das gar kein Thema für euch? Also kann ich auch nur sagen, mir am Ende hat mir gut getan, einen Reality-Check zu machen, wie wahrscheinlich das überhaupt ist und dass es eher halt in meinem Kopf gerade stattfindet, so gesehen.
Ja. Ja, es ist schon, also wir sind da wirklich mit einer ziemlichen Entspanntheit gesegnet, muss ich sagen.
Ja, schön.
Und deswegen, also wir haben nicht so viele große Ängste gemacht. Ich glaube, sonst wären wir auch nicht einfach nach Uganda gegangen. Ja. Uganda ist eines der ärmsten Länder der Welt. Also ich sag dir, da ist wirklich Land unter, ne? Und dann mit 4 Kindern irgendwie und einer schwangeren Frau. Also viele Leute haben gesagt, sag mal, ganz ehrlich, ihr habt doch nicht alle Tasten schon so bescheuert. Wie könnt ihr das machen? So? Wie kannst du das verantworten, Frederik? So. Aber wir sind da eigentlich immer recht entspannt. Aber natürlich gab es auch immer mal wieder Situationen wie Malaria oder sowas, wo du dann davor stehst und denkst, okay, gut, so gut, was kann ich jetzt irgendwie machen? Aber es ist echt schön, ich gerate eigentlich immer nie in Panik. Also es ist wirklich so, dass auch wenn irgendwie eine ganz schlimme Situation kommt, ich bin in dem Moment super ruhig, super entspannt, kann die Situation einschätzen, mache etwas draus und wenn die Situation vorbei ist, dann, wenn es echt schlimm war, dann ist es so bei mir, boah, dann breche ich so halbwegs zusammen. Ne? Mhm. Aber von daher sind wir da eigentlich immer eigentlich ganz entspannt unterwegs gewesen. Doch.
Ja. Finde ich ehrlich gesagt auch total schön, diese Einstellung, weil wie du sagst, sonst macht man es halt einfach nicht. Und was ich immer mehr lerne, es gibt halt nicht einfach diese 100%ige Sicherheit über alles. Ich bin halt so ein Kontrolletti, das ist eher so mein Kontrollmodus, in dem ich schon immer war und bin. Und das hat eher das Muttersein noch mehr in mir hervorgebracht, was aber mir nicht gut tut. Also auch hier in Deutschland mit der besten medizinischen Versorgung, mit Anschnallgurten, Dreifachsicherung, bla bla. Es ist trotzdem, es bleibt eine vermeintliche Sicherheit in dem Sinne. Ne? Und deswegen finde ich es so schön, dass du das hier schilderst und dass es auch möglich ist, als großköpfige Familie solche krassen Abenteuer zu erleben.
Auf jeden Fall. Schön. Und für mich ist es auch immer so, also gerade wenn du mal in Afrika warst, ne, dann merkst du, wie du auf hohem Niveau meckerst, ne, über was du dir Gedanken machst, wo du echt denkst, ey, ganz ehrlich, die Leute haben ganz andere Probleme da drüben, ne? Ja. Und du als Deutscher bist du bist so privilegiert geboren. Ich meine, du hast eine Krankenversorgung, ja, du hast eine Krankenkasse definitiv, egal was bei dir ist, du kannst jederzeit zurück in dein Land kommen, egal was ist, du hast immer einen gefüllten Kühlschrank, du wirst immer ein Dach über dem Kopf haben und es wird immer warm sein, also was hast du zu verlieren, so, ne, auch wenn du irgendwo im Ausland stehst, auf einmal irgendwie dein ganzes Geld weg ist, weiß ich nicht, irgendwie du keine Kohle mehr hast, du nicht mehr weißt irgendwie, was du machen sollst, einen Flug zurück wirst du irgendwo herbekommen. Und sobald du in Deutschland über die Grenze trittst, kommt der Staat für dich auf. Also ich meine, ganz ehrlich, was ist das für ein Luxus? Dementsprechend kann man das wirklich auch gut nutzen. Ne? Und das heißt gut nutzen, aber sollte man es auf jeden Fall machen, weil man fällt nicht tief, auf keinen Fall.
Ja, voll schön, dass du das nochmal so ausdrückst. Das macht auch ganz viel mit mir. Also einfach mal wieder ein bisschen über den eigenen Horizont hinausgehen und gucken, was da so abgeht in den anderen Welten aus unserer privilegierten Situation heraus und plötzlich auch mal wieder dankbar für Alltagssituationen sein, ne?
Ja, ist
total.
So.
Bin ich voll bei dir.
Ja. Und noch zu dieser Reisegeschichte, warum ich es auch nur jedem empfehlen kann. Und wenn es nur wirklich mal für 6 Wochen, 8 Wochen, 12 Wochen sind, irgendwie ein halbes Jahr, so viel Zeit wie möglich, man muss es nutzen. Es passiert so viel in deinem Kopf, es passiert so viel in deinem Gehirn, in dem Gehirn der Kinder. Das ist so ein Erlebnis für die Kinder, dass die nehmen so viel davon mit, die lernen so viel. Es wird sie für ihr Leben verändern, wenn man diese Reisen macht. Und deswegen kann ich es wirklich nur jedem empfehlen. Also ich sag dir auch jeder Gehirnforscher, was da alles passiert in deinem Kopf, wenn du einfach so neue Eindrücke, neue Lebenssituationen, die geben dir unglaublich viel mit. Also ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, auch mit Kindern reisen zu gehen. Gerade wenn sie ganz klein sind, das Beste, was du machen kannst, wenn du die noch stillst als Frau im ersten Jahr und an dir trägst, ey, dann kannst du, weiß ich nicht, durch Vietnam wandern, du kannst alles Mögliche machen, weil dein Kind bekommt die Nahrung über dich und ist an dir dran und solange du da, mehr braucht dieses Kind nicht als dich.
Stimmt, ja.
Oder als euch. Schön. So, also, wo die Leute sagen, oh nein, meine Frau ist schwanger, das Leben ist vorbei. Bullshit, genießt das mal. Jetzt noch, gerade wenn das Kind dann auch da ist im ersten Lebensjahr, könnt ihr immer noch überall hinfliegen und traveln. Ne?
Ja,
also, das ist echt cool.
Voll gut. Dann glaube ich, wir sind schon relativ am Ende der Zeit angekommen, aber ich will unbedingt ein Thema noch mit dir besprechen, weil ich glaube, dass das, genau, weil das so viele davon abhält. Also wie habt ihr das gemacht? Ich finde es ja auch so cool, dieses Thema, und ich kriege schon einen kleinen Graus, wenn ich dran denke, wir haben ja einen Sohn im August geboren, das heißt, wir haben schon den Luxus, dass wir ihn ein Jahr zurückstellen dürfen. Mega. Das ist ja einfach in diesem bestimmten Zeitraum so, ne, dass man sich das selber aussuchen darf. Wir schon, okay, da kommt erst mit 7 in die Schule, alles klar. Und trotzdem denke ich so, wow, welche Schule, ich habe keine guten Erinnerungen an Schule, ich finde Homeschooling-Konzepte mega. Wie habt ihr das in der Zeit gemacht und wie macht ihr es jetzt und wie habt ihr es vielleicht auch zukunftsmäßig vor oder was gibt's da für Themen?
Ja, in Deutschland gibt's ja eine Schulpflicht und das ist so, Punkt aus. Keine Möglichkeit. Und sobald du dich aber aus Deutschland abmeldest, gibt's keine Schulpflicht mehr. Das heißt, Schulpflicht, es gibt eine Bildungspflicht in vielen Ländern dieser Welt, aber eine Schulpflicht, so wie sie hier in Deutschland praktiziert wird, findest du auf der Welt vielleicht noch ein, zwei weitere Länder, die das haben, ansonsten nicht. Das heißt, sobald wir auf Reisen gegangen sind, habe ich meine Frau die Kinder hier abgemeldet.
Ah ja.
Und von dem Tag an ist der deutsche Staat nicht mehr für sie zuständig. Und dann kannst du tun und lassen, was du willst. Und es gibt unglaublich viele ganz, ganz tolle Programme, wie du Homeschooling machen kannst. In Österreich war es so, wir sind an die Schule angenabelt gewesen sozusagen, haben von den Stoff auch bekommen und die Kinder konnten trotzdem gewisse Sachen in Österreich auch mit nutzen, weiß nicht, Skifahren konnten sie mit, ne? Also dann sind die Kinder da alle auf der Piste und fahren Ski und Co., aber die Lernmaterialien kriegst du dann aus der Schule und machst es dann zu Hause mit denen. Dann gibt's mittlerweile ganz viele Online-Geschichten. Es gibt unglaublich viele Sachen, wer da, mit wem ich da kurz mal drüber gesprochen habe, Familie auf Weltreise heißen die, mit denen hatte ich auch mal einen Podcast kurz gemacht. Und die haben auch, zum Teil waren sie dann in Australien, dann sind die Kinder, hatten mal wieder Lust auf Schule, dann sind sie ein Jahr in die Schule gegangen und dann haben sie wieder Sachen online gemacht. Ne? Und der Sohn hat jetzt mit 17 angefangen, seine Pilotenausbildung zu machen. So. Also das ist, es funktioniert überall wirklich sehr, sehr gut. Also ja, du kannst deine Kinder überall unterrichten und es ist nicht zu vergleichen, das muss ich ganz klar mal sagen, mit dem Homeschooling, was die Leute hier aus der Corona-Zeit kennen, wo sie mit den Kindern gewisse Sachen durchprügeln mussten. Mhm. Du lernst frei. Also das heißt, du machst dir einen gewissen Fahrplan fertig für dich und guckst halt einfach. Und wenn dein Kind nicht so aufnahmefähig für dieses eine Thema ist, sagen wir mal für Mal, dann fängst du halt mit geteilt an und merkst irgendwie, dein Kind hat voll Bock auf geteilt, mega cool. Machst mit ihm das irgendwie ein paar Wochen, ein paar Monate und dann kommst du nochmal wieder zurück zum Mal. Und dann merkst du auf einmal, oh, dein Kind hat voll Bock auf Mal. Und dann machst du mit dem halt Mal. Du musst halt nicht irgendeinen Plan verfolgen, das ist mega cool. Wenn du Kilogramm, und das liebe ich, also wenn du Kilogramm und Grammzahlen hast, dann hast du auf dem Zettel in der Schule eine Melone und eine Zwiebel. So, und dann soll dein Kind daraus verstehen, dass es Gramm und Kilogramm gibt. Gehst du mit dem in den Supermarkt, haust eine Melone auf die Waage und sagst, guck mal Schatz, das sind Kilo. Gibst es dem Kind in die Hand und legst danach eine Zwiebel drauf und sagst, das sind Gramm. Was meinst du, wie lange das dauert, dass das Kind verstanden hat, was Kilogramm und was Gramm sind?
Ja, ja.
Ja, das ist ein Selbstläufer. Also wirklich, du kannst das, was du, wo du hier dein Kind 5 Tage die Woche zur Schule geht, würde ich mal ganz vorsichtig behaupten, du hast ja auch ein 1:1-Ding, ne, oder 1:4-Ding, also mit den Kindern, die wir hatten, dass du dafür 2 Tage brauchst pro Woche, ne? Und dann ist es ja auch noch, nimmst du eine Gruppendynamik an. Die Kleinen wollen ja schon ein bisschen mitmachen. Dann legst du denen schon mal ein bisschen was zum Ausmalen hin und zack und so weiter. Meine Tochter liest schon, kennt schon die Buchstaben, ist noch gar nicht in der Schule. Also ja, das geht dann von ganz alleine. Also und macht unglaublich viel Spaß, wo alle jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, es kann doch nicht sein, dass sowas Spaß machen kann. Doch, es macht mega Spaß. Auch so Naturwissenschaften, gehst mit in die Natur raus, ne? Zeigst dir einen Feuersalamander, findest du irgendwie. Und dann haben wir einen Feuersalamander, dann haben wir den da so ein bisschen eingebettet draußen vor der Tür und dann konnten wir uns 2 Tage den Feuersalamander angucken. So, wow, wie cool ist das denn? Nicht nur aus dem Buch, weißt du? Oder die Rehe, die dann irgendwie bei dir vorm Fenster stehen oder Hirsche, die vorm Fenster stehen und. Also Homeschooling, mega cool, funktioniert auch richtig gut. Ich bin ein riesiger Fan davon. Jetzt sind die Jungs oder sind die Kids alle wieder ganz normal in der Schule und das funktioniert auch super. Das ist überhaupt gar kein Problem. Aber ja, das ist schon cool. Also würden wir auch so machen, wenn wir jetzt nochmal ins Ausland gehen, dann würden wir einfach die Kinder wieder zu Hause unterrichten, beziehungsweise ich schätze mal, je nachdem, wo wir hingehen, mein ältester Sohn hat Bock auf Schule und der würde wahrscheinlich sagen, oh, ich würde mir eine Schule um die Ecke irgendwo suchen und würde dahin gehen. Aber das können die auch so ein bisschen selbst entscheiden. Und das ist so schön, auch gerade für die Bindung, ne, auch gerade für die Beziehung. wenn du nicht dein Kind mit 6 Jahren in die Schule abgibst. Ich will nicht sagen, dass es schlecht ist oder so, ne? Also ich will jetzt gar nicht urteilen darüber. Ich will einfach nur von mir selber oder von uns berichten, wie schön es war, die Kinder noch zu Hause behalten zu können und mit denen durch diese ersten Aufgaben und Sachen durchzugehen, weil jeder kennt das, die meisten Kinder haben nach einem halben Jahr keine Lust mehr auf Schule. Schule macht keinen Spaß mehr. Und bei uns haben die Kinder das zum Teil gerne gemacht. Die haben sich manchmal alleine hingesetzt und haben angefangen, irgendwas zu machen, weil sie Lust drauf hatten. Und da so diesen Lernen macht doch Spaß. Und das ist auch bei den Kindern, denen macht Lernen auch mega Spaß. Aber nicht, wenn du es erzwingst. Ich meine, so ist es ja in allen möglichen Sachen. Wenn du Kindern versuchst, irgendwas aufzuzwängen, das wird richtig schwierig. Aber wenn du spielerisch das mit ihnen versuchst, ihnen zu verstehen zu geben und mit ihnen da zusammen so durchgehst, dann funktioniert das auch, ne? Und ja. Ja, großartiges Thema, genau. Haben meine Frau und ich auch schon so einige Male drüber geschnackt irgendwie und in unserem, wir haben mal so eine kleine Podcast-Reihe sozusagen auch gemacht, auch über dieses Raw Life Family, auch glaube ich auf YouTube war das, wir müssen es mal wieder aufleben lassen, so viele Leute schreiben uns und sagen, ach Mensch, könnt ihr nicht nochmal irgendwie auf die einzelnen Sachen eingehen und so. Also ich glaube, wir werden nochmal einen ultra langen Podcast machen, einen haben wir zu Afrika gemacht, also wen das interessiert auf YouTube, der kann da auf jeden Fall mal vorbeischauen.
Oh ja, ich schaue
Da haben, sind wir mal ein bisschen mehr auf das Thema Afrika eingegangen, auf die Geburt und so. Genau, aber ja, alles ist möglich. Leute, ihr müsst euch einfach nur auf den Weg machen. Der Weg ist das Ziel und manchmal darf man nicht so viel, liebe Melanie, vorher über alles nachdenken. Was da ist, das stoppt einen nur. Einfach mal losgehen und dann mit der Situation wachsen und gehen. Das funktioniert besser. Da verpulvert man nicht seine ganze Energie schon, bevor es überhaupt alles gestartet ist, sondern hat die Energie dann, falls irgendwas ist, um sie da dann einzusetzen sozusagen, ne?
Und das finde ich so schön, dass du das nochmal sagst hier am Ende. So ein tolle Schlussworte, würde ich behaupten, weil meine Mutterschaft hat mich einfach rein katapultiert in diese ganzen Themen. Ne? Mein Partner ist nämlich auch ähnlich wie du gestrickt, würde ich sagen.
Ja.
Tiefenentspannt und der Weg ist das Ziel. Und es tut mir so gut, seitdem ich auch Mutter bin. Mein Kind ist ja gar nicht in der Lage, schon zu antizipieren und Gefahren abzuschätzen, bla bla. So viel wurde ich ins kalte Wasser geschmissen und es tat mir sehr, sehr gut, muss ich sagen.
Ja, mega schön.
Und wie man hört an eurer Geschichte, die das auch einfach so handhaben, weiterhin mit 6 Kindern, Mamas und Papas da draußen, es ist möglich. Ja. Und ja, ich hoffe, ihr wurdet genauso inspiriert von Freddy. Wir werden auf jeden Fall alles von dir noch in den Shownotes verlinken. Hast du noch irgendwelche schönen Schlussworte für uns? Willst du noch irgendwas loswerden?
Och, nö, eigentlich nicht. Also der Weg ist das Ziel, kann ich immer nur sagen. Ja. Und traut euch einfach ein bisschen was. Wir sind oft so in unserer kleinen Komfort-Bubble hier und denken immer so, ach Mensch, nee, wie soll ich denn, wie kann ich denn? Ich habe da noch hier fest und habe doch die Couch gerade gekauft und doch mal ein neues Auto und Co. Aber macht euch mal ein bisschen frei von diesen ganzen Sachen und lebt mal wieder richtig auf. Also das ist total wichtig für euch, für eure Kinder, für eure Beziehung. Auch ganz, ganz wichtig. Ne? Ja, genau. Das ist, sind eigentlich so die Schlussworte, die ich habe. Ne?
Ich danke dir.
Ja,
danke, gerne. Freddy, dass du da warst. Das war mega cool, das Gespräch mit dir. Ja. Mach's gut.
Alles klar, ciao.
Ciao. Ihr Lieben da draußen, wenn euch die Folge auch so gut gefallen hat, lasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Egal, wo ihr uns hört, geht in Interaktion mit uns, denn das pusht den Algorithmus und wir wollen noch, dass diese tolle Folge und auch alle anderen Folgen, in die wir immer viel Mühe und Zeit investieren, auch noch mehr Leute erreichen darf. Okay, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Eure Mella.
Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.